Ja, Erik hat gerade schon darauf hingewiesen, dass wir gestern den Schöpfungstag zum ersten Mal in Jena gefeiert begangen haben. Für alle, die nicht dabei waren, es begann mit einer sehr ruhigen Veranstaltung morgens um 7 im Paradies bei aufgehender Sonne mit ein paar Liedern, mit ein paar Texten. Genesis 1 haben wir miteinander gelesen und einfach die Schöpfung und das, was Gott uns in seiner Schöpfung anbietet, ja, auf uns wirken lassen, genossen, Dankbarkeit Gott gegenüber dafür ausgedrückt für seine wunderbare Schöpfung. Während des Tages gab es dann auf dem Markt Stände, die doch eher so waren, dass es um Ökologie ging, dass wir uns die Frage gestellt haben oder dass die Leute, die dort etwas angeboten haben, Angebote gemacht haben, wie wir mit unserer Schöpfung, mit unserer Welt, in der wir leben, umgehen, verantwortlich umgehen. In den verschiedenen Gemeinden gab es dann Vorträge zu den unterschiedlichsten Themen. Ich habe mich sehr gefreut, dass auch bei uns ein Vortrag sein konnte, wo wir auch ganz bewusst an einem Schöpfungstag auch das Gewicht draufgelegt haben, dass es ja da, wo Schöpfung stattfindet, ja auch einen Schöpfer geben muss, dass Gott dieser Schöpfer ist, mit dem wir leben und in dessen Verantwortung wir auch in irgendeiner Weise stehen. Und der Tag ist dann im Johannesfriedhof ausgeklungen, auch wieder mit so einem Lob, gemeinsamen Lob, wo Gottes Wort, Lieder, Gedanken an seine wunderbare Schöpfung doch im Zentrum standen. Einfach mal, um so einen kurzen Abriss dessen zu haben, was gewesen ist. Viele Dinge, die konnte man gar nicht alle besuchen und daran teilnehmen. Das war von vornherein so klar. Und ich würde gerne jetzt in diesem Gottesdienst uns nochmal auf einen Gedanken hinweisen. Vielleicht kam er irgendwo vor, ich weiß es nicht. Da, wo ich war, habe ich ihn zumindest nicht gehört. Aber ich denke, auch das ist ein wichtiger Aspekt, wenn wir uns über die Schöpfung Gottes Gedanken machen. Wir hatten da schon so in der Vorbereitungsrunde, als wir uns ausgetauscht haben über diesen Schöpfungstag und was das inhaltlich auch werden soll, so manche inhaltliche Diskussion auch geführt, wie wir die einzelnen Sachen füllen und ihnen begegnen, wie das mit unserer Verantwortung vor der Schöpfung ist. Die würde ja keiner in Frage stellen. Sie biblisch zu begründen, ist vielleicht manchmal gar nicht so einfach, das zu tun. Ich möchte so ganz kurz zum Einstieg auf zwei Bibelstellen hinweisen, die mir da aufgefallen sind in diesem Zusammenhang. Als Gott die Erde gemacht hat, da gibt er dem Menschen einen grundsätzlichen Auftrag. Er segnet sie und er sagt, seid fruchtbar, mehret euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über diese Erde. Und ich erinnere mich noch an die Diskussion, dass genau diese Begriffe dann ja doch zu Diskussionen Anlass gegeben haben, vielleicht auch ein Stück Widerstand hervorrufen. Was heißt denn das? Die Erde sich untertan machen, herrschen über die Erde. Das, vielleicht hören wir das mit deutschen Ohren gleich negativ, diese Begriffe. Das weiß ich nicht, wie das in anderen Kulturen sein mag. Aber wenn man es negativ füllen will, kann das ja auch mit Ausbeutung, mit Unterdrückung zu tun haben. Man kann es auch mit Verantwortung füllen. Ich denke, da ein verantwortungsvoller Herrscher ist ja etwas Positives. Aber dieser grundsätzliche Auftrag herrscht über die Erde, macht sie euch untertan. Und dann noch eine andere Aussage im ähnlichen Zusammenhang, als es um den Garten Eden ging. Da ist der Auftrag an den Menschen, bewahrt ihn, bebaut ihn. Also dieses Herrschen und dieses Bewahren und Bebauen. Aber mir fällt einfach der Unterschied auf zu der Erde im Ganzen und zu diesem von Gott angelegten Garten, wie er uns im Buch Genesis geschildert wird. Ein Auftrag zu kultivieren, uns die Erde nutzbar zu machen, sicher in verantwortungsvoller Weise zu unserem Nutzen und Guten zu verwenden. Dafür ist uns die Erde gegeben. Ich möchte jetzt zunächst ein paar Verse aus dem Römerbrief vorlesen. Römer 8. Ab Vers 19. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Ich denke, in diesem Text haben wir auch nochmal Aspekte, die sich mit der Schöpfung beschäftigen. Die Schöpfung ist eigentlich nicht das Hauptthema in diesem Text. Es geht vielmehr um unsere Hoffnung als Christen, die wir haben, auf die Ewigkeit bezogen, auf das Ziel, auf das wir zugehen. Aber Paulus verknüpft es mit unserer irdischen Existenz, mit der Schöpfung, in der wir leben. Und es werden hier interessante Aussagen über die Schöpfung gemacht. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig, bis die Kinder Gottes in ihrer Herrlichkeit sichtbar werden. Das, was unser Warten ausmacht auf die Ewigkeit, bis das da alles mal so ist, wie Gott es verheißen hat, auch dieses Warten liegt in der Schöpfung irgendwie verborgen. Diese Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Sie kann nichts dafür, so ist das hier beschrieben. Sie kann überhaupt nichts dafür, aber sie muss sich unter Gottes Willen an dieser Stelle beugen, der Vergänglichkeit unterworfen. Eine Hoffnung wird hier ausgedrückt, dass diese Schöpfung von der Last der Vergänglichkeit befreit wird, um an der gleichen Freiheit wie die Kinder Gottes, wie die Gläubigen, dann im Endeffekt auch teilzuhaben. Ich finde das sehr spannend, wie Paulus das hier verknüpft, dass das, was wir in der Schöpfung, in der Natur vor uns sehen, dass das auch eine geistliche Dimension im Endeffekt hat. Diese Schöpfung seufzt. Dieses Seufzen, ja, das können wir uns vor Augen führen. Die Schöpfung leidet sicherlich unter manchem, was der Mensch tut und was der Mensch in der Schöpfung anstellt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, das, was Paulus hier zum Ausdruck bringt, das geht noch weiter. Zu Paulus Zeiten hat die Schöpfung sicherlich noch nicht so unter Umweltverschmutzung gelitten. Und trotzdem sagt er hier, die Schöpfung seufzt. Und sie sehnt sich danach, nach dieser Erlösung, die hier formuliert und erwartet wird. Sehnsucht nach Erlösung. Die gleiche Sehnsucht, so beschreibt er das hier, wie das die Gläubigen haben, die um das Gute, was sie tun können, was sie tun, was sie leben sollen, wissen, die sich danach sehnen, das Gute zu tun, aber dennoch in diesem Körper drinstecken und offensichtlich immer wieder auch unter der Sünde leiden und falsche Wege einschlagen. Genauso wie uns Menschen das geht, seufzt die Schöpfung und sehnt sich nach dieser Erlösung. Auch die Schöpfung hat eine geistliche Dimension für uns. Dieser Text oder das Zentralwort, das Schlüsselwort, finde ich, in diesem Text ist die Hoffnung, die ausgedrückt wird. Die Hoffnung auf das, was kommt. Und vielleicht ist das ein ganz entscheidender Gedanke auch, sich das vor Augen zu führen, dass in der Schöpfung, in der Natur keine Hoffnung in sich begründet ist. Man kann manchmal diesen Eindruck so bekommen, dass Naturschutz und das sich einsetzen für Schöpfung fast so einen religiösen Charakter bekommt, bei allem Ehrenhaften und bei allem Wichtigen, was dahinter verborgen ist. Ich will das nicht in Frage stellen grundsätzlich, aber dass das so, ja, so einen fundamentalen Charakter bekommt, den es so, zumindest so verstehe ich diesen Bibeltext, nicht hat. Unsere Hoffnung richtet sich auf Gott und auch diese Schöpfung, die Natur, in der wir leben, sehnt sich nach dieser Erlösung durch Gott. Eine Erneuerung, die die Gläubigen erleben und die dann auch der Schöpfung widerfährt. An anderer Stelle ist davon die Rede, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, dass der Mensch einen neuen Leib bekommt, dass er in eine neue Existenz gerufen wird. Und all das, was wir an Wunderbarem, selbst diese Schöpfung, die ja letztlich unter dem Sündenfall des Menschen leidet, selbst diese Schöpfung ist ja so wunderbar anzusehen an vielen Stellen und beeindruckt uns und zeigt uns, wie groß unser Schöpfer ist, dem wir gehören. Aber doch, auf der anderen Seite auch, wenn wir in diese Schöpfung gucken, merken wir auch, dass sie an vielen Stellen sehr grausam sein kann. Da muss man nur mal mit kleinen Kindern Tierdokumentationen gucken über Löwen und Gazellen in Afrika und was dann passiert und wie die Reaktion ist. Also das, was in der Natur passiert, ist manchmal, so kommt es uns auch vor, auch lebensfeindlich, ist grausam, ist eigentlich nicht das, was man sich erwünscht und erträumt. Und wir merken, dass auch diese Schöpfung gebeutelt ist und dass sie leidet unter der Sünde des Menschen. Ich glaube, das ist ganz grundsätzlich ein geistliches Problem, was weit über das hinausgeht, was wir auch an Umweltverschmutzung in diese Welt hineintragen können. Die Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Und ich glaube, dieser Text zeigt uns beides. Diese Hoffnung, in der wir leben können, dass wir das, was wir in der Natur sehen, nicht idealisieren sollen oder nicht idealisieren müssen, aber dass wir es trotzdem dankbar, so wunderbar wie es ist, annehmen können und sollen. Aber dass wir trotzdem in diesem Bewusstsein leben, bei aller Verantwortung, die wir leben dafür, es ist endlich, es ist begrenzt, es wird nicht für immer da sein, wie alles, was wir vor Augen haben. Dieser Text will uns Hoffnung machen auf das, was kommt. Er will uns ermutigen, unser Glaubensleben verantwortungsvoll zu gestalten. Ich erwische mich dabei, wenn ich solche Texte lese, dass ich solche Gedanken denke, naja, wenn sowieso alles der Vergänglichkeit unterworfen ist, was soll's denn dann? So ein Gedanke, der kann kommen. Aber ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, was wir in allen unseren Lebensbereichen haben. Was, wenn ein Arzt so denken würde? Jeder Mensch kommt irgendwann mal an seinen letzten Punkt. Und trotzdem tut ein Arzt bis zur letzten Sekunde das, was er kann, um zu helfen, um Schmerzen zu lindern, um zu heilen. Wir wissen um die Not in dieser Welt. Wir wissen um viele Probleme und trotzdem setzen sich Politiker für positive Veränderungen ein und sie geben oft ihr Letztes, um das zu tun. Wir leben in unseren Familien, in unseren Gemeinden verantwortungsvoll. Wir wissen, dass es auf ein Ende zuläuft und trotzdem wissen wir, ja, wir müssen jetzt das, was wir haben, an Gaben, an Möglichkeiten geben, einfach um positiv Einfluss zu nehmen, um auch zu Gottes Ehre zu leben. Und ich glaube, genau das Gleiche ist es auch, wenn wir an unsere Schöpfung denken. Sicher, es läuft alles auf ein Ende zu, aber wir leben in der Verantwortung als Christen. Und ich glaube, das ist auch unsere große Chance oder einfach eine andere Sicht der Dinge, die wir als Christen haben, wie wir mit Menschen, wie wir mit Natur, wie wir mit anderen Lebewesen umgehen, weil wir es als ein Geschenk Gottes sehen und deswegen sollte es einen unendlich großen Stellenwert auch in unserem Leben haben. Und wir sollten uns der Verantwortung bei aller Endlichkeit all dessen, was wir vor uns sehen, bewusst sein. Dieser Text ermutigt uns, Hoffnung in diese Welt zu tragen. In manchen Gebieten, die ich gerade so angerissen habe, Wir wissen, dass es auf ein Ende zuläuft und trotzdem dieser bekannte Satz, und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, dann würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Ist ein tolles Bild, ein Bild, mit dem dieser Abend gestern auf dem Johannesfriedhof auch geschlossen hat, in dem dort ein Apfelbäumchen oder ein Zierapfelbäumchen gepflanzt worden ist, was ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild auch dafür empfunden habe. Hoffnung in die Welt tragen. Und ich glaube, da können wir uns auch immer wieder fragen, was das schwerpunktmäßig, erstrangig für uns als Christen bedeutet. Und ich denke, da kann man vorrangig in das Leben Jesu hineinschauen, wie er das getan hat. Das ist sicherlich jetzt gewagt und schwierig, diesen Bogen zu spannen von Umweltschutz, weil das damals einfach kein Thema war. Da hat sich niemand darüber Gedanken gemacht. Aber ich wage die steile Behauptung, dass Jesus seinen Auftrag mit einer ganz anderen Priorität gesehen hat und gelebt hat. Er ist gekommen, um die Menschheit zu erlösen. Das war sein Ziel. Das war seine vorrangige Aufgabe. Und dafür hat er alles eingesetzt und dafür hat er auch uns eine Berufung gegeben. Hoffnung in die Welt zu tragen, heißt, von Jesus zu reden in dieser Welt. Sicher sollen wir als Christen verantwortlich sein mit all den vielen Dingen, die uns gegeben und anvertraut sind. Aber unser Auftrag ist es, die Hoffnung des Evangeliums mit den Menschen zu teilen und diese Hoffnung in die Welt zu tragen. Weil nur bei Christus Hoffnung und Erlösung ist. Diese Sehnsucht des Menschen nach einem besseren, nach einem guten Leben, nach Frieden, diese Sehnsucht, dieses Seufzen der Schöpfung kann nur in Christus erfüllt werden. Nur bei ihm besteht die Chance auf Friede und auf Vergebung und auf die Begegnung mit unserem lebendigen Gott, mit unserem Schöpfer. Gott segne uns, Gott schenke uns immer wieder die offenen Augen, ihn wahrzunehmen in seinem Wort, und er schenke uns diese lebendige Begegnung mit ihm.